Sexismus.
Triggerwarnung. Die folgende Sendung thematisiert explizit Belästigung und Vergewaltigung von Frauen und Männern und den gesellschaftlichen und strafrechtlichen Umgang damit. Es wird unter anderem aus juristischen Beschreibungen zitiert, in denen sexualisierte Gewalthandlungen detailliert geschildert werden, die belastend und retraumatisierend wirken können.
Arschgrapschen, klar, das geht gar nicht, aber nur ein doofer Spruch, der auch nur halb ernst gemeint war. Ab wann kann man den oder diejenige anzeigen, der mir in welcher Form auch immer ein ekliges, abwertendes Gefühl gegeben hat?
Denn sexuelle Belästigung beginnt nicht erst beim Grapschen, sondern schon viel früher als in großen Teilen unserer Gesellschaft angenommen.
Sie beginnt bereits mit unerwünschtem Anstarren, anzüglichen Bemerkungen oder Belästigungen. Als Frau kann ich selbst sagen, dass ich von der Unverschämtheit der Täter manchmal einfach nur förmlich erschlagen werde und ich nicht so schlagfertig bin, wie ich gerne sein würde.
In unserer heutigen Sexismus-Spezialsendung behandeln wir das Thema sexuelle Übergriffe, zu dem auch schon sexuelle Belästigung zählt. Durch ein Verhalten mit sexuellem Bezug, die ein Unwohlsein der anderen Person auslöst oder unerwünscht ist, verhält man sich also inkorrekt.
Als Opfer hat man erst seit November 2016 die Möglichkeit, auch jegliche Form von sexueller Belästigung zur Anzeige zu bringen, weil sie vorher nur als Tatbestand der Beleidigung mit sexuellem Hintergrund und nicht als Straftat gezählt wurde.
Wer selbst Opfer von sexueller Gewalt irgendeiner Form geworden ist, aber nicht in Freundes- oder Bekanntenkreis darüber sprechen möchte, kann sich hier in Bonn an die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt in Bonn unter der 0228 63 5524 oder der Nummer vom bundesweiten Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800 116 116 wenden.
Unser Thema ist heute Abend sexuelle Übergriffe und da möchten wir gleich am Anfang ein paar Begrifflichkeiten klären und voneinander abgrenzen. Wir sprechen über die Definition von sexueller Belästigung, sexuellen Übergriffen, sexueller Nötigung, Missbrauch und Vergewaltigung. Zu diesen Themen ist unsere Reporterin Julia Weiß-Marges bei uns im Studio und wir fangen mal beim ersten Begriff an, der sexuellen Belästigung.
Ja, also sexuelle Belästigung ist ein unerwünschtes, sexuell geprägtes Verhalten. Also unerwünscht insofern, dass sich die betroffene Person in ihrer Würde verletzt fühlt und die eigene sexuelle Selbstbestimmung als missachtet empfindet. Es ist also schon subjektiv. Und es kann unter anderem durch sexualisierende Bemerkungen, Handlungen oder unerwünschte körperliche Annäherung geschehen. Also eine Körperberührung, die sich nach ihrem äußeren Erscheinungsbild als einen sexuellen Charakter aufweist. Auch eine Annäherung in Verbindung mit Versprechen von Belohnungen oder der Androhung von Repressalien fällt auf jeden Fall darunter.
Und wie sieht der Zustand in der Gesellschaft so aus?
Also laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden Frauen circa 3 bis 5 Mal so oft Opfer von sexueller Belästigung wie Männer. Und das mal abgesehen von den Dunkelziffern. Die Täter sind jedoch unabhängig vom Geschlecht des Opfers in absteigender Reihenfolge meist einzelne Männer, Gruppen von Männern, gemischt geschlechtliche Gruppen und nur sehr selten Frauen.
Kommen wir direkt zum nächsten Begriff, dem sexuellen Übergriff. Inwiefern grenzt sich das dann davon ab?
Ja, also der sexuelle Übergriff geht quasi noch eine Stufe höher. Das stellt jede sexuelle Handlung dar, die sich gegen den Willen einer anderen Person richtet. Also übergriffig ist eine Person, wenn sie gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser vornimmt, solche Handlungen an sich vornehmen lässt oder die Person derartige Handlungen an einem Dritten vornehmen lässt oder ein Dritter sie vornimmt.
Was bedeutet dabei konkret gegen den erkennbaren Willen?
Also das heißt, dass der Handlung zugestimmt werden muss und eine Zustimmung ist dann nicht vorhanden, wenn ein entgegenstehender Wille geäußert wird. Dieser entgegenstehende Wille, dieses Nicht-Einverstanden-Sein, kann geäußert werden durch zum Beispiel ein Nein oder ein Lass das, hör auf, aber auch durch nonverbale Gestik und Mimik, wie eben Kopfschütteln, sich sträuben oder auch weinen.
Wo fängt dann die sexuelle Nötigung an? Was ist da der Unterschied?
Eine Nötigung liegt dann vor, wenn man den Widerstand einer Person durch das Androhen eines sogenannten empfindlichen Übels brechen möchte. Also empfindlich ist das Übel dann, wenn es geeignet ist, die andere Person zum Sexualkontakt zu zwingen. Das kann also von Fall zu Fall sehr variieren. Aber eine Nötigung bedeutet immer ein Zwang.
Und inwiefern grenzt sich jetzt die sexuelle Nötigung vom sexuellen Missbrauch ab?
Also ein sexueller Missbrauch ist eine sexuelle Handlung, die mit einer sogenannten widerstandsunfähigen Person stattfindet. Also jemand, der sich nicht wehren kann oder sich in einer Notsituation befindet. Darunter fallen dann zum Beispiel Minderjährige, Menschen mit Behinderung, Bewusstlose oder Gefangene.
Dazu muss man natürlich sagen, dass das Wort Missbrauch sehr ambivalent zu verstehen ist, oder?
Ja, richtig. Also viele Menschen kritisieren an dem Ausdruck, dass er quasi impliziert, dass es auch einen richtigen Gebrauch gibt, wenn es also auch einen Missbrauch gibt. Wenn man zum Beispiel also vom sexuellen Kindesmissbrauch spricht, könnte dies umgekehrt quasi genauso bedeuten, dass es einen richtigen sexuellen Gebrauch von Kindern gäbe, den es ja natürlich nicht gibt. Und außerdem wird kritisiert, dass der Begriff darauf hinweist, dass jemand, der missbraucht wurde, als Objekt gesehen wird, das eben gebraucht wurde. Und deshalb wird heutzutage eher vom Missbrauch von sozialer oder physischer Macht geredet oder auch vom Missbrauch an Menschen, um diese Bedeutung eben klarzustellen.
Und genau wie bei der sexuellen Belästigung gab es hierzulande 2016 eine Gesetzesänderung. Taten, die früher noch als Missbrauch widerstandsunfähiger Personen bestraft wurden, werden jetzt als Übergriff bzw. Vergewaltigung bestraft.
Genau, und das ergibt auch viel Sinn, denn bei Vergewaltigungen handelt es sich um sexuelle Taten, die entweder gegen oder eben ohne den Willen des Opfers vorgenommen werden oder vorgenommen lassen werden, wie es ja zum Beispiel bei Kindern offensichtlich der Fall ist. Generell ist eine Vergewaltigung eine ungewollte sexuelle Handlung, die mit dem Eindringen in den Körper verbunden ist. Darunter fällt dann zum Beispiel das vaginale Eindringen, aber auch das orale und das anale. Damit ist auch nicht nur das Eindringen durch Geschlechtsorgane gemeint, sondern auch zum Beispiel durch andere Körperteile wie Finger oder auch durch Gegenstände. Und dabei ist es auch egal, ob in den Körper des Opfers oder den des Täters eingedrungen wird.
Danke an unsere Reporterin Julia Weiß-Marges für die Definitionen der Begriffe sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und machen dann gleich weiter. What if there was no Mehr als jede zweite Frau ist auf irgendeine Form, egal ob im Arbeitsumfeld, in ihrer Ausbildung oder auch im privaten Kontext, schon einmal Opfer von sexueller Belästigung geworden. Dies ergab eine Studie aus dem Jahr 2004. Auch eine europaweite Studie aus dem Jahr 2014 lieferte ähnliche Ergebnisse.
Also mein persönlicher Eindruck aus den letzten Jahren ist, dass die Zahl sogar noch höher ist, denn wenn ich mich in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis umhöre, da kenne ich persönlich eigentlich kaum eine Frau, die noch nie irgendwie einen unangenehmen Anmachspruch oder einen Grabsch abbekommen hat.
Mit dem Projekt Ist Luisa hier beteiligt sich Bonn seit Ende August an einer bundesweiten Kampagne, mit der in Bars, Diskos und Lokalen präventiv gegen sexuelle Belästigung vorgegangen werden soll.
Wir haben uns mit Katja Schulke, der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten, getroffen und sie hat uns erklärt, was genau hinter dem Projekt steckt. Das hört ihr nach dem nächsten Song, nämlich Blue Lights von George Smith.
Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Bar und das Date, mit dem ihr euch getroffen habt, bringt die ganze Zeit unangenehme Sprüche und verhält sich seltsam. Oder hinten in der Bar steht ein Typ, der euch schon seit einiger Zeit mustert und ihr fühlt euch einfach super unwohl.
Diese und ähnliche Situationen sollen mit dem eingeführten Hilfsangebot für Frauen und Mädchen in Bonn mit dem Satz Ist Luisa hier? Gelöst werden. Bisher beteiligen sich 4 Bonner Bars und Lokale an dem Projekt, aber weitere haben bereits ihr Interesse bekundet.
Wir haben uns mit der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bonn, Katja Schulke, getroffen. Sie hat das Projekt von Stadtseite aus betreut und gemeinsam mit dem Arbeitskreis Opferschutz hier in Bonn auf den Weg gebracht. Und so funktioniert es in teilnehmenden Lokalen und Kneipen nach der Frage, ob Luisa hier ist.
Frauen haben die Möglichkeit, wenn sie eine Situation erleben, aus der sie raus möchten, sich an das Personal zu wenden, nach Luisa zu fragen. Sie fragen die Person, was brauchst du? Sollen wir dir ein Taxi holen? Sollen wir deine Klamotten vom Platz holen? Sollen wir eine Freundin anrufen oder einen Freund? Und binden diese Person auch so lange an sich, bis die Hilfe da ist. Und ganz, ganz wichtig ist, es geht nicht darum zu bewerten, ist es wirklich eine bedrohliche Situation, denn das entscheidet die Person, die sich nach Luisa erkundigt, sondern einfach nur zu sagen, okay, ich helfe dir, ich tue was für dich, lass uns klären, was brauchst du.
Im eigentlichen Sinne handelt es sich bei diesem Angebot um ein Angebot für Frauen, aber jeder Kneipier kann für sich entscheiden, ob er es auch für Männer anbieten möchte.
Auf dem Green Juice Festival hier in Bonn gab es in diesem Jahr die Möglichkeit, sich nach Lena zu erkundigen. Warum man sich in der Frage der Kampagne jetzt auf Luisa geeinigt hat, erklärt Frau Schulke.
Luisa ist ein Name, der ganz bestimmte Tonfolgen hat, der auch in einer lauten Umgebung gut zu hören ist. Und deswegen hat der Notruf in Münster entschieden, Luisa zu nehmen.
Ja, stimmt. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich in einer Kneipe oder in einer Bar stehe und es sehr laut ist, dann kann man bei der Mundbewegung den Namen Luisa gut erkennen.
Das Hilfsangebot gibt es nun seit knapp 2 Monaten in Bonn. Die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte hat uns erklärt, was ihr bei dem Projekt besonders am Herzen liegt.
Es geht ja nicht darum zu sagen, boah, Mensch, super, wir haben 20 Fragen nach Luisa, sondern es geht darum, eine Situation zu schaffen, wo die Menschen wissen, wenn es mir nicht gut geht, kann ich mir ganz unproblematisch Hilfe holen. Ganz einfach, indem ich nur diese Frage stelle. Und ob es passiert oder nicht, ist ja dann nochmal was anderes. Was aber die Menschen wissen, ich weiß, wenn ich in der Luisa-Kneipe bin, da kann ich das Da kriege ich Hilfe und ich brauche mich nicht erklären. Und vielleicht auch für Menschen, die planen, irgendwelche anderen zu belästigen, wissen, oh, hier muss ich aufpassen, hier ist Luisa, da kommen die Menschen ganz schnell wieder raus.
Es geht also nicht nur darum, ein Angebot für Opfer zu schaffen, sondern auch mögliche Täter abzuschrecken.
An dem bundesweiten Hilfsangebot ist Luisa hier neben bisher das Bla, in Poppelsdorf das Havanna und Meyers sowie das Tacos in der Innenstadt teil. Der Arbeitskreis Opferschutz und die Stadt Bonn sind mit weiteren Gastronomen im Gespräch. Wenn ihr in einem teilnehmenden Lokal seid und euch unwohl fühlt, geht einfach zu einem Angestellten und fragt ganz einfach nach Luisa.
Triggerwarnung. Die folgende Sendung thematisiert explizit Belästigung und Vergewaltigung von Frauen und Männern und den gesellschaftlichen und strafrechtlichen Umgang damit. Es wird unter anderem aus juristischen Beschreibungen zitiert, in denen sexualisierte Gewalthandlungen detailliert geschildert werden, die belastend und retraumatisierend wirken können.
Wir haben eben erwähnt, dass mehr als jede zweite Frau schon mal Opfer sexueller Belästigung geworden ist. Vielleicht sogar noch mehr. Auch unsere BonnFM-Reporterin Lea von den Driesch hat sich schon in solchen unangenehmen Situationen wiedergefunden. Wie sie das Ganze persönlich wahrgenommen hat oder eigentlich wahrnimmt, erklärt sie uns hier.
Es ist Freitagabend. Oder eigentlich einfach irgendein Abend. Draußen ist es dunkel und ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Es ist alles wie gewohnt. Ich laufe zielstrebig, gehe schnell und beobachte die ganze Zeit, wer mir entgegenkommt. Vielleicht aus Paranoia, wahrscheinlich aber aus gutem Grund. Denn es ist alles wie gewohnt. Irgendwann während meinem 15-minütigen Nachhauseweg kommt diese unangenehme Situation. Eine kleine Gruppe Männer kommt mir entgegen. Und ab dem Moment, wo sie auch mich sehen, schrillen alle meine Alarmglocken. Sofort senke ich den Kopf, schaue auf den Boden, gehe noch schneller als ohnehin und hoffe, dass mein Gefühl mich täuscht. Und leider, wie viel zu oft ist mein Gefühl richtig. »Ey, siehst gut aus«, ruft mir einer entgegen. Mein Blick bleibt auf den Boden gerichtet. Ich antworte nicht. Jetzt ist es der Nächste, der mir ein Kompliment macht, sofern solche Zurufe in einem solchen Setting überhaupt als Kompliment gelten können. Ich mache mich immer kleiner, senke meinen Kopf noch mehr. Ich habe Angst, dass wenn ich reagieren würde, ich sie provoziere, noch einen Schritt weiter zu gehen. Als ob es meine Aufgabe wäre, dafür zu sorgen, nicht belästigt zu werden. Ihnen keinen Grund zu geben, mir unangenehm nahe zu kommen. Im Nachhinein fühle ich mich wie ein Tier, das sich dem Stärkeren unterordnet, um keinen größeren Schaden hervorzurufen, wie ich mit meinem eingezogenen Kopf versuche, der Situation zu entfliehen. Ob ich es damit wirklich besser mache, weiß ich nicht. In dieser Situation werden die Männer eher wütend, dass ich mich für ihre Komplimente nicht bedanke. Das rufen sie mir zumindest zu, gepaart mit ein paar Schritten in meine Richtung und, nachdem ich noch immer nicht reagiere, mit Beleidigungen wie Hure oder Schlampe. Wie absolut absurd es ist, als das bezeichnet zu werden, nur weil ich auf ihre Zurufe nicht reagiert habe, ist wohl selbstredend. Trotzdem nichts Neues. Ich würde so gerne behaupten, sowas wären Einzelfälle. Aber das ist nicht der Fall. Im Endeffekt passiert sowas viel zu oft. Mit unterschiedlichen Ausprägungen natürlich. In dem Fall haben mich die Männer nicht angefasst, aber auch das ist mir schon passiert. Ich verstehe, warum meine Freunde mir sagen, ich solle mich melden, wenn ich zu Hause angekommen bin. Und ich weiß auch, warum ich immer wieder die Stimme meiner Eltern im Kopf habe, die mir sagen, geh nicht alleine nach Hause. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum zum Beispiel mein Bruder diesen Satz nie hört. Klar, den Grund dafür kenne ich. Aber nachvollziehen, warum meine Schwester und ich diesen Satz immer wieder haben hören müssen, kann ich nicht. Es ist schließlich nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, nicht belästigt zu werden. Aber am Ende ist wohl alles wie gewohnt.
Das war ein Kommentar von Lea von den Driesch, wie sie den nächtlichen Nachhauseweg wahrnimmt. Vielen Dank. Sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen, ist gar nicht so einfach. Wann tue ich was und wie verhalte ich mich im Fall eines Übergriffs richtig? BonnFM-Reporterin Maike Felden ist hier bei uns im Studio und hat sich mit dem Thema Prävention beschäftigt. Maike, ab wann handelt es sich um einen sexualisierten Übergriff?
Der beginnt, sobald man Nein sagt. Dann ist es egal, um welche Form von Sexualität oder sexueller Handlung es sich handelt. Nein heißt Nein. Es hat auch eine Änderung im Strafrecht gegeben. Das heißt, bei Nein muss die Grenze eingehalten werden.
Und wie genau kann ich einem Übergriff vorbeugen? Gibt es da konkrete Tipps oder Maßnahmen, die ich ergreifen kann?
Ich habe mich mit Frau Wilma Wirz-Weinrich von der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt unterhalten. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und beantwortet die Frage so.
es gibt keine objektive Möglichkeit, sich zu schützen. Also selbst die beste und stärkste Frau, Mann kann Opfer von sexualisierter Gewalt werden.
Laut der Therapeutin ist es also gar nicht so einfach, sich zu schützen, beziehungsweise kaum möglich.
Und was ist denn mit Kursen und Beratungsstellen? Die bieten doch Hilfe an, wie man sich richtig verhalten kann oder sich schützt.
Ja, das stimmt schon. Man kann eben nur nie genau wissen, wie man sich dann verhält, wenn man belästigt wird oder in eine unangenehme Situation gerät. Frau Witz-Weinrich erklärt das jetzt hier nochmal genauer.
Und man muss beachten, dass in dem Moment, wo sexualisierte Gewalt stattfindet, wie ich da reagiere, also das ist in der Regel eine Traumatisierung, entscheide ich nicht bewusst, sondern unser Körper schaltet bei einer Traumatisierung auf ein Notfallsystem, das heißt, als Schutz wird die Großhirnrinde quasi ausgeschaltet und ich tue irgendwas intuitiv. Das wird über die Amygdala gesteuert, das heißt, ich mache irgendwas. Die eine tritt, die andere ist starr vor Angst.
Man kann also nicht unbedingt beeinflussen, wie man sich in so einer Situation verhält oder reagiert.
Das heißt, wie ich es verstanden habe, gibt es kein richtig oder falsch. Wenn ich also belästigt oder vergewaltigt werde, bringt mir mein schwarzer Gürtel im Karate also nichts.
Genau, weil wir eben auf diesen Notfallknopf schalten und unseren Körper einfach machen lassen. Das kann sein, dass man sich dann eben selber verteidigt oder mit der Situation komplett überfordert ist und das nicht schafft.
Gerade wurde jetzt schon Karate erwähnt und eben fiel auch das Wort Selbstverteidigung. Kann ich mich denn durch solche Kurse trotzdem irgendwie schützen?
Man kann solche Kurse machen, um sich sicherer zu fühlen und zu wissen, ich kann mich wehren. Ich habe mir zum Beispiel einen Krav Maga-Kurs von Leonard Riede, einem Selbstverteidigungscoach, angeschaut.
Was genau ist Krav Maga?
Das habe ich Leonard Riede auch gefragt. Er bezeichnet Krav Maga als Methode, um sich selber zu verteidigen, aber Herr Riede kann das selber besser erklären.
Krav Maga ist eine Selbstverteidigungsmethode der Neuzeit. Sie entwickelt sich stetig weiter und das Tolle ist daran, man braucht dafür keine Voraussetzungen. Also die einzige Voraussetzung, die braucht, ist einfach, man benutzt seine menschlichen Reflexe. Und ist ja das Schöne, man hat das ja von Geburt an schon mitbekommen. Und bei uns geht es halt darum, bestimmtes Mindsetting den Schülern mitzugeben, dass man halt in gewissen Situationen sich halt lernt, A, präventiv besser zu verteidigen oder halt im Fall der Fälle, wenn es mal drauf ankommt, auch dann die richtige Technik anzuüben.
Und wie man hört, scheint es ja eine ganz nützliche und funktionierende Methode zu sein, um sich zu schützen.
So richtig drunter vorstellen kann ich mir da jetzt ehrlich gesagt immer noch nichts. Was genau macht man denn bei dieser Sportart?
Ich konnte mir da auch erst nichts drunter vorstellen, deswegen habe ich da auch nochmal nachgehakt.
Es ist halt ein Mix aus verschiedensten Kampfsportarten, wie zum Beispiel Boxen, Ringen oder Jiu-Jitsu. Und es geht halt darum, einfach den Menschen zu zeigen, ich brauche nicht viel, aber um dann doch zu bestehen. Also Krav Maga setzt nichts voraus und ganz wichtig, im Krav Maga gibt es keine Regeln. Das heißt, wir im Training trainieren immer mit Sicherheit und Bedarf, aber wenn es auf der Straße geht, dann darf ich nicht über Regeln nachdenken. Dann muss es halt sofort funktionieren. Dann darf ich nicht dran denken, ob Kratzen, Beißen, Spucken nicht erlaubt ist, sondern es hilft mir ja wieder, aus Situationen rauszukommen. Deswegen gibt es bei uns keine Regeln.
Wie ihr hört, kommt es halt einfach darauf an, aus Situationen rauszukommen und wie das letztendlich funktioniert, ist dann aber auch egal.
Gibt es da irgendwelche anderen Limits? Wer kann Krav Maga machen? Brauche ich eine bestimmte Größe? Brauche ich bestimmt besonders viel Kraft oder Geschick?
Nee, absolut gar nicht. Krav Maga ist für jeden geeignet, egal ob sportlich oder nicht sportlich. Es geht vor allem darum, sich sicher zu fühlen und sich zu verteidigen.
Vielen Dank an Maike Felden. Krav Maga klingt auf jeden Fall nach einer guten Methode, um sich selbst sicherer zu fühlen. Auch wenn man im Endeffekt natürlich nie weiß, was passiert oder wie man sich verhält. Als nächstes widmen wir uns einem Thema, das gerade bei vielen Studierenden bekannt sein wird. Es geht um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, noch genauer in der Gastronomie. Der ein oder andere wird vermutlich schon jetzt Vorstellungen bekommen, die sich in etwa wie folgt äußern.
Und da fallen mir so Sprüche ein, wie ein Kommentar zu einer Hotpants, die man anhatte, von wegen, ob man nicht immer so rumlaufen könnte. Es war ja eine schöne, knappe Hose.
Und was man sich eben sonst noch so in der Gastro anhören darf.
Zumindest ein klassisches Klischee für den Arbeitsbereich in der Gastronomie. BonfM-Reporterin Lea von den Driesch ist bei uns. Du hast dich mal umgehört, was in der Gastro tatsächlich dem Alltag entspricht. Was hast du herausgefunden? Ist die Hemmschwelle wirklich so gering?
Sie ist zumindest nicht so hoch wie in den anderen Bereichen. Mir wurde nämlich von Kellnern und Kellnerinnen erklärt, dass Belästigung zwar nicht alltäglich ist, aber man in der Gastro eben schon damit rechnen muss.
Ich würde nicht sagen, dass ich mich auf der Arbeit super oft belästigt fühle. Also ich komme jetzt nicht immer nach Hause und denke,
denke mir, boah, heute war wieder krass. Aber es kommt schon nicht selten vor, dass man Sprüche gedrückt bekommt und ähnliches und dass man sich schon in manchen Situationen unwohl fühlt.
Womit habe ich denn dann zu rechnen, wenn ich in der Gastro arbeite? Was wurde dir denn da erzählt?
Meistens geht es tatsächlich nur um Flirtereien, wobei ich auch nicht weiß, ob man da überhaupt von nur reden kann. Aber solche Flirtereien haben dann leider keinen angemessenen Rahmen oder sie fangen einfach sofort an mit solchen sexualisierten Aussagen wie eingangs, die gerade das Äußerliche kommentieren. Wie schamlos die Kunden dabei sein können, hat mir dann die Antwort einer Kellnerin gezeigt, die ich gefragt habe, welche Situation ihr bisher am unangenehmsten war.
Definitiv die, in der ein Stammkunde mich gefragt hat, ob ich nicht in seinem neuen Business mit einsteigen möchte. Er hatte nämlich gerade einen Artikel über Intimrasuren gelesen und hat mich dann gefragt, ob ich nicht das erste Versuchskaninchen sein möchte, das sich von ihm in der Intimzone rasieren lässt bzw. wachsen lässt.
Das ist widerlich, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Also jetzt nicht nur ich, wenn ich das höre, sondern auch als Kellner oder Arbeitgeber in dem Moment, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber die Frage ist auch, geht es darum, ob ich nicht weiß, was ich sagen soll oder geht es auch darum, dass ich überhaupt nicht weiß, ob ich etwas sagen möchte oder vielleicht auch, ob ich überhaupt etwas sagen darf?
Wenn sowas passiert, reagiere ich nicht direkt darauf, indem ich irgendwie sage, dass ich es unangemessen finde. Früher habe ich immer noch probiert, dabei freundlich zu bleiben, weil ich dachte, okay, du gehst hier mit Kunden um, aber mittlerweile ist es so, dass ich probiere zu zeigen, dass ich es unangebracht finde, also indem man einfach nicht mehr freundlich ist.
Das hört sich dann auf jeden Fall so an, als ob der Spruch Kunde ist König in der Gastronomie immer noch die oberste Regel sei.
Ich fürchte, das ist auch einfach so. Also immer wieder, wenn ich gefragt habe, warum auf solche Belästigungen nicht reagiert wird, kam als Antwort irgendetwas, was auf diese Dienstleistungsposition verwiesen hat. Teilweise wurden dann auch Dinge, die in einem anderen Rahmen ganz klare Belästigung wären, plötzlich nur noch als eine etwas unglückliche Aussage aufgefasst oder als Flirterei.
Mit Flirtereien bin ich immer relativ entspannt umgegangen eigentlich, beziehungsweise ich bin nicht so sehr darauf eingegangen, weil letztendlich, wenn jemand mit mir auf der Arbeit geflirtet hat, auch wenn es unangenehm für mich war, es war immer noch ein Gast, zu dem ich freundlich sein musste. Deswegen habe ich es ein bisschen belächelt.
Und auch hier stimmt dann leider einfach wieder etwas im Denken der Gesellschaft nicht. Weil ganz egal, welchen Beruf ich ausübe, nichts gibt irgendjemandem den Grund, mich zu belästigen und nichts entschuldigt das. Und auch im Kellnerberuf muss ich es nicht als gegeben hinnehmen, dass jemand so mit mir umgeht.
Dienstleistungsservice hin oder her, das hat nichts mit einem sexualisierten Umgang zu tun und von daher gilt auch hier, wenn ihr Hilfe braucht oder einfach mit jemandem reden müsst, weil euch solche oder andere Ereignisse belasten, könnt ihr unter unserem Podcast mehrere Kontakte finden, an die ihr euch immer wenden könnt. Vielen Dank, Lea von den Driesch, für die kurze Berichterstattung.
Schluss. Triggerwarnung. Die folgende Sendung thematisiert explizit Belästigung und Vergewaltigung von Frauen und Männern und den gesellschaftlichen und strafrechtlichen Umgang damit. Es wird unter anderem aus juristischen Beschreibungen zitiert, in denen sexualisierte Gewalthandlungen detailliert geschildert werden, die belastend und retraumatisierend wirken können.
Heute geht es bei uns um sexuelle Belästigung und Übergriffe. Beide Sachen haben eins gemeinsam. Eine der beiden Personen möchte das, was passiert, nicht. Und es geschieht gegen deren Willen. Doch woher genau kann man eigentlich wissen, was eine Person will? Kann man das überhaupt wissen oder doch nur erahnen? Und was bedeutet das für die Thematik? Zwischenmenschlich, aber auch juristisch. Um das herauszufinden, hat sich unsere BonFM-Reporterin Lea von den Driesch mit Professor Dr. Banse aus der Rechts- und Sozialpsychologie getroffen.
Sexual Consent ist die Zustimmung zu sexuellen Handlungen, die immer eingeholt werden muss, bevor man intim wird oder eine sexuelle Handlung beginnt. Denn ohne Consent, also ohne Zustimmung, ist jede sexuelle Handlung, sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung. Zustimmung ist entscheidend. Aber wie äußert sie sich? Wie kann man darauf vertrauen, dass der Sex im Einvernehmen stattfindet? Denn selbst ein Ja muss nicht immer ein Ja sein. Manchmal kann auch ein Ja erzwungen werden, aufgrund von emotionalem oder physischem Druck. Wenn man das Ja zum Beispiel als besser empfindet als die Konsequenzen, die auf ein Nein folgen würden. Dabei redet man sich schließlich selbst ein, den Sex auch zu wollen, obwohl das praktisch nicht der Fall ist, um sich und auch seine Psyche vor der Konfrontation damit zu schützen. Professor Dr. Banse aus der Rechts- und Sozialpsychologie erklärt das so.
Es gibt viele Konstellationen, dass gerade in so Gewalt betonten Beziehungen, also die sehr dysfunktional sind, dass dann solche Kognitionen entstehen können, wie sie eben schildern, ja.
Aber wenn ein Ja nicht unbedingt ein Ja ist, hat das weitreichende Folgen.
Es gibt ja zwei Beteiligte hier. Ja, und wenn sozusagen jedes Ja vielleicht nicht unbedingt ein Ja ist und sich das später oder unter anderen Umständen auch anders darstellen könnte, unter welchen Umständen kann denn sozusagen dann der andere Beteiligte darauf vertrauen, dass ein Ja wirklich ein Ja bedeutet oder dass es dann später revidiert wird, diese Aussage?
Es entsteht also ein Problem, das gerade juristisch viele Fragen aufwirft. Ab wann ist jemand schuldig? Wie viel muss der Sexualpartner erahnen können? Wie sehr können Täter sich darauf berufen, genau das eben nicht erahnen zu können? Außerdem erklärt Professor Dr. Banse, dass viele Opfer sich erst nach einiger Zeit dazu entscheiden, vor Gericht zu gehen, sich teilweise auch erst nach einiger Zeit bewusst machen können, was ihnen widerfahren ist. Das Problem ist nur, dass unser Gedächtnis nicht objektiv ist.
Unser Gedächtnis ist keine Videoaufnahme, sondern unsere Repräsentation einer solchen Episode muss jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken, wird die neu konstruiert.
Und diese Rekonstruktion ist abhängig von der heutigen Einstellung zu dem Geschehenen.
Das geschieht einfach nach Maßgabe der aktuellen Sicht der Beziehung, der Umstände, der eigenen Person, dem, was man will und nicht will.
Somit kann sich einiges verzerren. Und ein damaliges Ja zum Sex, das durchaus auch authentisch war, wird plötzlich als absolut unverständlich wahrgenommen, wodurch die Kognition naheliegt, dass die Zustimmung vermutlich gar nicht freiwillig war. Aber welche Möglichkeit gibt es dann, sich sicher zu sein, dass die Zustimmung da ist und sich diese Gegebenheit später nicht noch ändert? Vermutlich gibt es keine. Aber wie bei den meisten sensiblen Themen sollte Kommunikation der Schlüssel sein. Man muss reden über das, was man will, das, was man nicht möchte und vor allem auch immer fragen. Dem Partner die Möglichkeit geben, Nein zu sagen und das immer, absolut immer respektieren. Außerdem, unabhängig davon, ob die Zustimmung tatsächlich erzwungen wurde oder das im Nachhinein so wahrgenommen wird, können diese Erlebnisse traumatisierende Folgen haben. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass es Leute gibt, an die man sich wenden kann. Das betont auch die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt.
Jede Frau, die subjektiv das Gefühl hat, sexuelle Gewalt erlebt zu haben, also das ist ein Unterschied, ob es strafrechtlich verfolgbar ist oder ob ich es subjektiv erlebt habe, sind wir als Beratungsstelle auf jeden Fall auch ansprechbar.
Wir können also festhalten, so wirklich wissen, was eine Person möchte oder nicht möchte, kann man nicht. Zumindest nicht mit Sicherheit. Das ändert aber nichts daran, dass dem Thema so viel Respekt entgegengebracht werden muss, wie nur irgendwie möglich. Es geht hier um persönliche Grenzen und darum, diese zu achten, und dafür muss man auf den Partner eingehen. Nur so kann man die größtmögliche Sicherheit gewährleisten, dass sexuelle Handlungen im Einvernehmen stattfinden und dieses Einvernehmen auch rückblickend als solches wahrgenommen wird. Vielen Dank, Lea von den Driesch, für diesen Beitrag. Wenn es um sexuelle Belästigung geht, können wir natürlich nur aus unserer eigenen Perspektive sprechen. Wie erfahren wir Belästigung und wie nehmen wir sie wahr? Dabei können die Meinungen schon ganz schön auseinandergehen, vor allem zwischen Männern und Frauen. Unsere Reporterin Julia Weiß-Marges hat sich darüber mit einer Frau unterhalten, die aus beiden Perspektiven berichten kann.
Genau, ich habe mit Nina Jaros gesprochen. Nina hieß 40 Jahre lang Norbert, bis sie sich vor circa 5 Jahren dazu entschieden hat, sich umoperieren zu lassen, um offen so aufzutreten, wie sie sich innen schon immer gefühlt hat. Als Frau. Und daher kennt sie sowohl die Reaktionen der Gesellschaft auf Männer und auf Frauen gleich gut und stellt gravierende Unterschiede fest. Also das geht schon bei ganz normalen Unterhaltungen los.
Ich habe vorher das auch schon beobachtet, aber ich habe es nicht erlebt. In meiner männlichen Rolle war im Großen und Ganzen so, dass nie jemand auf mich zugegangen ist, um irgendeine Aktion zu setzen, die zu einem Sex führen sollte. Weder Mann noch Frau, das passierte einfach nicht. Während ich in meinem Leben als Frau, und ich bin jetzt nicht eine wunderbare Schönheit, dass Menschen mich ansprechen auf meine Wäsche, die ich trage, auf ob ich gewisse Schuhe trage, ob ich Strumpfhosen oder Strümpfe trage. Ich werde wirklich von der Kleidung her schon gefragt.
Was ja auch schon mal eine ganz andere Form der Sexualisierung ausdrückt. Und diese Kommentare oder Sprüche übers Aussehen, die scheinbar auch unabhängig vom Aussehen sind, ließen auch echt nicht lange auf sich warten.
Die kamen auch, als ich noch sehr ungeübt war mit Make-up, als ich mit meinen Haaren noch sehr ungeübt war, als meine Kleidung noch nicht so stilsicher war. ab dem Moment, wo ich als Frau erkennbar war, kam das. Und es hat mich erschreckt. Es hat mich wirklich erschreckt, dass ab dem Moment, wo ich signalisiert habe, ich bin eine Frau, ich eine andere Art von Kommunikation von Männern erlebt habe.
Also so eine Art Belästigung ist nach Ihrem Erleben auf jeden Fall ein größeres Problem als Frau.
Das ist ja wirklich verrückt, dass da so abrupt ein extremer Unterschied zu merken war. Und wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wir haben zum Beispiel über Ihr Sicherheitsgefühl gesprochen, wenn sie zum Beispiel durch die Straßen läuft.
Wenn ich an einer Gruppe junger Männer vorbeigehe und alleine bin und ich merke, die sind alkoholisiert, dann habe ich durchaus ein mulmiges Gefühl. Ich versuche, Distanz drin zu haben. Ich versuche, den Leuten nicht direkt in die Augen zu schauen. Ich versuche, mich zu schützen. Und allein, dass ich das versuche, zeigt mir eigentlich schon, dass etwas schiefgelaufen ist. Weil eigentlich sollte ich das nicht versuchen müssen. Eigentlich sollte ich ganz normal, unbedarft und ohne Gedanken durch die Gegend gehen können.
Ja, aber das ist nun mal leider so nicht gegeben. Und deshalb hat sie auch als Frau ihr Verhalten geändert bzw. ändern müssen.
Mir passiert es inzwischen, meide ich gewisse Situationen, wo man eben Männer so begegnen können. Ich habe mein Verhalten geändert, damit die Männer sich nicht ändern müssen. Super. Nein, aber es gibt Situationen, die ich meide. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Zug voll Fußballfans ist, steige ich ums Verrecken nicht ein.
Ja, und ich denke, das können sehr viele Frauen nachempfinden.
Das glaube ich allerdings auch. Wie war es denn, als Nina noch offen als Mann gelebt hat, kamen solche Sorgen und Gedanken auch auf?
Ja, das habe ich sie auch gefragt und da war ihre Antwort wirklich sehr, sehr eindeutig.
Null. Ich habe mir in meiner männlichen Rolle, also in der Zeit, als ich als Mann gelebt habe, niemals auch nur ansatzweise solche Gedanken gemacht, welche Kleidung ich trage, wenn ich abends irgendwo hingehe. Es war mir egal, ob ich jetzt die letzte Straßenbahn erwische oder mir ein Taxi suchen muss. Es war wirklich egal, was ich anhatte und ob ich jetzt nochmal einen halben Kilometer quer durch die Stadt gehen muss. Das war mir egal. Es war halt, mache ich halt noch einen Nachtspaziergang.
Ja, und diese Nachtspaziergänge, die würde sie heute einfach nicht mehr machen, denn die Unterschiede, die sie ja spürt, sind wirklich sehr deutlich.
Es ist mir 40 Jahre lang nicht passiert, dass ich irgendwo in einer dunklen Gasse gegangen bin und es ist ja zufälligerweise jemand in der gleichen Distanz hinter mir gegangen. In meiner männlichen Rolle hatte ich nie das Gefühl gehabt, wenn ich bei einer schwulen Bar vorbeigehe und dort auch leicht angehärtete Männer getroffen habe, dass irgendeiner mir jetzt irgendwie in den Schritt fasst, mich angreift oder sonst was. Es ist mir nie passiert und es kam auch nie der Gedanke auf. Mir kamen genauso Polterabende mit Mädels entgegen, aber das war nie eine Belästigung. Das war ein bisschen nervig, aber es war nie so, dass ich irgendwie jetzt Angst haben musste, dass ich irgendwie einen Übergriff erlebe in der Öffentlichkeit. Einfach so. Und als Frau passiert das.
Ich bin immer noch bei diesem heftigen Unterschied zwischen den Wahrnehmungen auch, wie sie zwischen den Geschlechtern auftauchen. Und es ist ja dann auch ein sehr großer Schritt, sich trotzdem in diese Unsicherheit zu wagen, die es ja anscheinend ist, eine Frau zu sein.
Ja, oh ja, aber das würde Nina trotzdem immer wieder tun. Doch in Bezug auf Sicherheit fehlt ihr tatsächlich oft, dass sie als männlich wahrgenommen wird. Also auf die Frage, ob sie diesen Panzer manchmal gerne wieder anlegen würde, hat sie geantwortet.
Wenn ich es könnte, würde ich das immer tun. Wenn ich das irgendwie geschafft hätte, weiter als Mann zu leben, dann hätte ich das ja nie aufgegeben. Wenn ich da hin und her schalten könnte, würde ich das wirklich tun, weil das schon in gewisser Art und Weise eine Stärke ist.
Und das finde ich persönlich eben am bezeichnendsten, dass sogar eine Transgender-Frau, die unter größten Schwierigkeiten und Beleidigungen, die sie teils durch die Öffentlichkeit erfährt, so mutig war, offen als Frau zu leben, sich manchmal wünscht, wenn auch nur zeitweise wieder ein Mann sein zu können, weil es in dessen Körper einfach sicherer ist.
In der Tat ein wirklich starkes Bild, was einiges über unsere heutige Gesellschaft aussagt. Vielen Dank an Reporterin Julia Weiß-Marges und natürlich auch an Nina Jaros. Falls ihr euch für das Thema oder generell für Transgender interessiert, Nina hat einen Blog, auf dem sie regelmäßig über ihren Alltag mit ihrer Familie, ihrem Job und ihre generellen Erfahrungen berichtet. Frau Papa heißt er. Viel Spaß beim Lesen.
Triggerwarnung. Die folgende Sendung thematisiert explizit Belästigung und Vergewaltigung von Frauen und Männern und den gesellschaftlichen und strafrechtlichen Umgang damit. Es wird unter anderem aus juristischen Beschreibungen zitiert, in denen sexualisierte Gewalthandlungen detailliert geschildert werden, die belastend und retraumatisierend wirken können.
Wenn man von Übergriffen hört, dann hat man oft das gleiche Bild vor Augen. Eine Frau, die von einem Mann belästigt wird. Wir haben aber gerade schon von Nina gehört, dass es tatsächlich auch nur selten andersrum ist. Aber man darf nicht vergessen, dass Männer genauso Opfer von Übergriffen werden können wie Frauen und auch sie damit in ihrem Alltag zu kämpfen haben. Unser BonFM-Reporter Vincent Müller hat sich bei Jörg Schuh informiert. Er ist Experte für dieses Thema und arbeitet bei der Opferhilfe Tauwetter in Berlin. Vincent, was kannst du erstmal ganz allgemein zu Übergriffen auf Männern sagen?
Ja, also leider denken viele Leute, es gäbe gar keine Gewalt gegen Männer. Und das hat folgende Gründe. Erstens sind Männer nun meistens die Täter und zweitens gelten sie als starkes Geschlecht in Anführungsstrichen. Und man sagt, ja, sie sollten sich ja eigentlich wehren können und außerdem zeigen sie noch weniger an als Frauen, das sowieso schon tun.
Es gibt auf jeden Fall sexuelle Gewalt gegen erwachsene Männer. Auch hier berichten die Betroffenen von 90%, dass es Täter sind, also Männer, die Männern Gewalt antun. Diese kommt vor am Arbeitsplatz. Der Vorgesetzte nutzt die Machtposition aus, um Grenzen zu testen und dann, wenn man unter vier Augen ist, Übergriffe auszuüben.
Also ein Übergriff kann auch durch Frauen oder Partnerin erfolgen, aber hauptsächlich auch durch andere Männer.
Warum zeigen Männer diese dann nicht an?
Naja, eigentlich aus dem gleichen Grund, aus dem auch Frauen Übergriffe sehr selten anzeigen. Man hat Angst und es ist peinlich und laut Jörg Schuh gibt es bei Männern dann auch noch andere Hindernisse.
Männer haben sicherlich auch nochmal das Problem, dass sie als Mann gesellschaftlich nicht Opfer sein dürfen. Und wenn dann noch die Gewalt von einer Partnerin ausgeht, mit wem soll ich darüber reden? Das ist schamhaft. Und es gibt natürlich für Männer weniger Beratungsstellen.
Also die meisten Männer trauen sich nicht, sowas zuzugeben. Und homosexuelle Opfer müssen sich unter Umständen dabei dann sogar noch outen. Und dadurch bekommt dieses Thema relativ wenig Aufmerksamkeit.
Und wie Männer dann in den Medien dargestellt werden, macht das Ganze ja sicher auch nicht besser.
Ja, ganz sicher. Also James Bond und Rambo zeigen, wenn man die Zähne aufeinander beißt, dann kann man auch als Mann seine Probleme bewältigen. Und so ein Bild wird leider viel zu früh in die Köpfe der Gesellschaft eingepflanzt.
Natürlich ist es elementar, wenn in der Kita, in der Schule keine gendersensible Erziehung oder keine Haltung da ist, sondern dass Stereotypen gestärkt werden, dann ist das nicht hilfreich. Wenn es keine Kinderbücher gibt, wo auch mal die schwachen Jungs gezeigt werden oder die Jungs, die jetzt nicht nur immer stark sein müssen, dann ändert sich natürlich wenig.
Also die richtigen Rollenbilder sind bei der Erziehung ganz wichtig, aber man muss auch daran denken, dass man auch im Erwachsenenalter immer noch offen für Einflüsse durch Werbung oder Ähnliches ist.
Wo kommt es denn hauptsächlich zu diesen Übergriffen gegen Männer?
Da das immer irgendwie mit Macht verbunden ist, kommt es oft am Arbeitsplatz vor. Und zwar so ein Arbeitsplatz, an dem man sich als Mann nicht wehren oder beschweren kann über den Vorgesetzten und wo es eine ganz klare Hierarchie gibt. Das kann dann zum Beispiel so aussehen.
Letztens hat ein junger Mann in der Beratung erzählt, dass sein Fahrlehrer ihn sexuell belästigt hat, dass er dann anzügliche Witze gemacht hat, dass er ihn zum Nacktbaden eingeladen hat und schließlich bei einer Nachtfahrt die Hand auf den Oberschenkel gelegt hat und dann gesagt hat, du hast aber was Großes in der Hose.
Es ist jetzt also nicht gleich Gewalt am Arbeitsplatz, aber der Fahrschüler ist dann trotzdem vom Fahrlehrer abhängig und es ist dann sehr schwer, sich dagegen zu wehren.
Was tut die Opferhilfe Tauwetter in so einem Fall?
Also erstmal kommt es zur Intervention. Das Opfer muss den Kontakt zum Täter unbedingt beenden und erst danach kann die Therapie beginnen. Und worauf es in der ankommt, hat mir Herr Schuh nochmal erklärt.
Die meisten haben noch nie mit jemandem drüber reden können. Und unser Allerwichtigstes ist erstmal unsere Ohren zur Verfügung zu stellen. Ja, dass sie erstmal reden können, ausreden können, dass sie ernst genommen werden. Und dass wir sie sortieren, sozusagen, welche Baustellen habe ich denn und welche muss ich zuerst bearbeiten, dass ich nicht krank bin, dass ich auch selber aktiv mir helfen kann, indem ich mich ernst nehme und meine Wut zum Beispiel ernst nehme.
Also die Opfer müssen erstmal lernen, dann mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Und wenn man selbst einen Mann kennt, der sich einem öffnet, dann sollte man natürlich auf eine Beratungsstelle verweisen. Aber die erste Hilfe, die man selbst vielleicht anbieten kann, ist ihm zuzuhören, das Ganze auf jeden Fall ernst zu nehmen und auch die Angst vor dem Gespräch über so ein Thema zu nehmen.
Gewalt gegen Männer ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht aus den Augen verlieren darf, wenn man von Opfern und Tätern spricht. Viele Täter und Täterinnen nutzen ihre Macht aus, um männliche Opfer zu bedrängen, und die wenigsten geben es zu, da man gerade als Mann eher noch ausgelacht wird. Das darf aber nicht so sein, und Beratungsstellen sind auch für Männer immer offen. Die Beratungsstelle für Männer, Tauwetter, ist zwar in Berlin, aber auch eine telefonische Beratung ist möglich. Vielen Dank an BonnFM-Reporter Vincent Müller. Was man sich immer wieder fragt, ist, was in Sexualstraftätern vorgeht und warum Menschen übergriffig werden.
Wir haben uns diesbezüglich mit dem Diplompsychologen und Trauma- sowie Aggressionstherapeuten Dr. Michael Kopper getroffen. Und BonnFM-Reporter Florian Barnicke gibt uns nun einen Einblick in die Motive und Beweggründe von Sexualstraftätern.
Ja, obwohl die Motive und Hintergründe für sexuelle Übergriffe extrem weit und auch breit gefasst sind, hat uns Dr. Kopper ja drei grobe Hauptmerkmale genannt, die eigentlich fast alle Täter eint.
Täter ist oft jemand, der eine geringe Selbstkontrolle hat in der Situation, ein hohes Befriedigungsbedürfnis hat und ein geringes soziales Gespür.
Also dieses soziale Gespür oder diese Empathie meint auch, dass man dem Opfer die Schuld gibt und überhaupt nicht fähig ist, sich in das Opfer hineinzufühlen. In puncto Empathie muss man aber auch aufpassen. Theoretisch mangelt es, wie Kopper gesagt hat, allen Tätern an Empathie. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, also Täter, die gerade sehr viel Empathie zeigen, um Opfer aktiv um den Finger zu wickeln. Und Kopper sagt, man sieht vielen Tätern oft überhaupt nicht an, dass sie solche Grausamkeiten verüben können. Sie verstecken gegenüber von Behörden oder Bekannten ihre Taten und kaschieren das mit eben diesem sehr empathischen Verhalten. Als berühmtes Beispiel nennt er da Josef Fritzl, der nach außen als sehr verträglicher und netter Mann beschrieben wurde, aber privat für eine der grausamsten Sexualstraftäten Österreichs verantwortlich ist.
Im Gespräch hat Dr. Kopper erwähnt, dass die meisten sexuellen Übergriffe in Beziehungen stattfinden. Viele stellen sich dann die Frage, warum Menschen denn freiwillig in solch einem ungesunden Verhältnis bleiben und sich nicht einfach von Partner oder Partnerin trennen?
Ja, Kopper spricht hier von dem Phänomen, in einer Beziehung ein gutes Ende finden zu wollen. Also oft ist man vom Partner ja emotional abhängig und hat auch eine gewisse Bindung aufgebaut, weil der Partner, der dann zum Täter wird, ja auch nicht nur negative Seiten aufweist. Ein anderes Phänomen ist das sogenannte kindische Verhalten, das einige Täter in solchen Beziehungen aufweisen.
Das heißt also, die begehen die schlimmsten Taten, danach brechen die zusammen, heulen, sind plötzlich wie ein kleines Kind, sprechen dann bei der Frau vielleicht einen Mutterinstinkt an.
Das führt dazu, dass manche halt, ja, dass man nachgibt, dem Täter glaubt und man gerät in einen Kreislauf, wo man nur auf die nächste Eskalation wartet, aber man ja hofft immer darauf, dass es sich ändert.
Also man wartet dann quasi immer darauf, dass sich der Täter ändert.
Ja, sozusagen. Also was aber wichtig in Bezug auf den Täter ist, dass sich einige wirklich ändern wollen, aber es einfach nicht können.
Nur weil jemand sich verändern will und in der Leidenssituation, wenn also das Opfer den Täter auch verlassen möchte, alle Zugeständnisse macht, heißt das noch lange nicht, dass er auch in der Lage ist, diese Veränderung an sich vorzunehmen.
Das kann manchmal einfach nur in der Therapie bewältigt werden.
Bevor wir uns noch weiter mit der Materie beschäftigen, machen wir eine kurze Musikpause und dann mehr. Was mir gerade beim Gespräch hängen geblieben ist, war die Unfähigkeit mancher Täter, sich zu ändern. Heißt das im Umkehrschluss, dass man Tätern nie die Schuld geben kann, weil sie ja ohne Therapie nicht wirklich anders können?
Auf keinen Fall. Also sich nicht ändern zu können ist eine Sache, aber in solchem Ausmaß keine Kontrolle über sich zu haben, dass man sexuell übergriffig wird, das ist nochmal was ganz anderes.
Also, der Täter hat immer Schuld an seiner Tat, denn die Tatsache, dass man bestimmte Gefühle hat, heißt ja nicht, dass man danach handeln muss.
Generell hat Dr. Kopper, finde ich, das ganz gut zusammengefasst, diesen Komplex, und das will ich euch eigentlich nicht vorenthalten.
Das, was uns alle ausmacht hier in unserer Gesellschaft, warum diese Gesellschaft überhaupt funktioniert, ist, dass wir uns beherrschen können. Das Beherrschen muss von jedem erwartbar sein. Dass jeder Mensch, der sich nicht beherrschen kann, der darf an dieser Gesellschaft nur eingeschränkt teilnehmen. Das A und O ist die Fähigkeit, meine Gefühle und meine Handlung voneinander trennen zu können und nach den Richtlinien zu handeln, dass es nicht nur mir selbst gut geht, sondern auch den anderen. Also es muss immer beiden gut gehen. Das ist das Entscheidende. Nur so funktioniert Leben in der Gesellschaft.
Wir haben vorhin schon gehört, dass sexuelle Übergriffe oft ein Ausdruck von Macht sind. Was hat Dr. Köpper denn dazu gesagt?
Ja, das kann man laut ihm nicht bestreiten. Also jede Beziehung hat solche kleinen Machtspiele, in denen der eine versucht, quasi dann doch gegen den anderen zu gewinnen. Aber manche finden eben ihre Befriedigung in der Erniedrigung von anderen Leuten.
Was ich mich frage ist, warum muss das dann sexuell geprägt sein? Es könnte ja auch einfach rein körperliche Gewalt sein.
Ja, das haben wir Dr. Köpper auch gefragt und dabei spielt wohl das Hormon Testosteron eine sehr große Rolle.
Wenn jemand viel Testosteron besitzt, dann hat er grundsätzlich einen höheren Wunsch nach Sexualität, aber auch einen höheren Wunsch nach Macht und Dominanz.
Das heißt, wer viel Testosteron besitzt, hat laut Köpper auch den Drang nach mehr Kontrolle. Kommt jetzt noch ein höherer Sexualtrieb hinzu, der subjektiv nicht befriedigt werden kann, dann kann als Kompensation Aggression entstehen. Und Testosteron sei daher jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende Grund für sexuelle Übergriffe, aber definitiv eine Komponente, die man nicht ignorieren sollte.
Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, wäre der Aspekt der Therapie. Also wie werden Sexualstraftäter behandelt?
Das ist natürlich sehr vielfältig und auch sehr komplex und immer subjektiv. Aber es wird auf jeden Fall laut Köpper die Selbstkontrolle trainiert.
Das ist trainierbar, wie ein Muskel. Ja, also jeder, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe, der diese massiven Aggressionen auch hatte, der konnte lernen, sich zu stoppen.
Und man lernt auch in diesen Therapien, dass Befriedigung oder diese kurze Befriedigung, die Sexualstraftäter haben, nicht gleich Glück bedeutet. Langfristiges Glück beginnt laut Köpper erst dann, wenn es quasi mir und auch den anderen gut geht. Das wird auch sichtbar an Botenstoffen im Gehirn, die in solchen Fällen ausgeschüttet werden und die tatsächlich dann überhaupt langfristiges Glück erzeugen.
Wenn ihr betroffen seid, könnt ihr unter unserem Podcast Links zu verschiedenen Anlauf- und Beratungsstellen finden. Dankeschön an BonnFM-Reporter Florian Barnikel für die Information.
Eine Belästigung oder sogar ein Übergriff kann traumatisierend oder auch retraumatisierend für das Opfer sein. Das kann sich verschieden auswirken. Welche Prozesse da im Körper und der Psyche ablaufen, erklärt uns jetzt unsere Reporterin Julia Weiß-Magis.
Ja, zu diesem Thema habe ich mich mit dem Diplompsychologen und Trauma- sowie Aggressionstherapeuten Dr. Michael Köpper unterhalten. Und erstmal fand ich es wichtig zu erklären, was ein Trauma eigentlich ist.
So ein Trauma ist das, was man als eine seelische Verletzung bezeichnen kann. Und bei dieser psychischen Traumatisierung, das ist ja gemeint, kommt es eben dazu, dass jemand, der in der Vergangenheit ein sehr, sehr belastendes Erlebnis hinter sich gebracht hat, in der Gegenwart noch so reagiert, als würde dieses Erlebnis quasi immer wieder stattfinden.
In der Fachsprache wird ein Trauma oft auch als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet. Das haben auch bestimmt schon ein paar von euch mal gehört. Der Begriff ist allerdings etwas überholt, denn das Trauma an sich ist ja nicht vorbei, sondern wie eben gehört, posttraumatisch, sondern wird immer wieder durchlebt. Nur die Erfahrung, die das Trauma ausgelöst hat, ist vergangen. Deshalb nennt man ein Trauma heutzutage auch eher eine psychotraumatische Belastungsstörung.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ergibt aber eigentlich Sinn. Wodurch kann so ein Trauma ausgelöst werden?
Also das können zum Beispiel Naturkatastrophen sein, Amokläufe, Unfälle, aber eben auch sehr spezielle Gewalteinwirkungen auf den eigenen Körper und die eigene Psyche, wie zum Beispiel eine Vergewaltigungserfahrung. Dr. Köpper hat mir erklärt, dass so eine traumatische Situation zwei Kennzeichen aufweist.
Gibt es einen sogenannten objektiven Teil, das heißt dieser Teil, wo wirklich was passiert, was physisch bedrohlich ist oder unmittelbar werden kann.
Und es wird allerdings nicht jeder von solchen Ereignissen traumatisiert, denn dazu kommt noch das zweite Kennzeichen.
Hinzu kommen muss dann halt eben noch dieser subjektive Anteil, das heißt, man erlebt ganz intensive Angst. Und die Voraussetzung, dass sich dann daraus ein Trauma entwickelt, ist neben dieser recht massiven Angst, die dann entsteht, die Tatsache, dass wenn man weder körperlich fliehen oder kämpfen kann, man psychisch flieht. Das heißt also, die meisten springen in der traumatischen Situation buchstäblich aus ihrem Körper heraus und stehen dann wie neben sich.
Ja, dieses Neben-sich-Stehen ist ein Schutzmechanismus und der wird auch als Dissoziation bezeichnet.
Was genau kann denn so eine Dissoziation für Folgen haben?
Dr. Köpper hat mir erklärt, das kann dann zum Beispiel zu einer gewissen Sprachlosigkeit führen, wenn es um das Erlebte geht.
Dadurch, dass jetzt derjenige in einer solch hohen Erregung ist und quasi das Erlebnis als Außenstehender wahrnimmt, spaltet sich diese hohe Erregung, also diese ganz massive Angst, spaltet sich jetzt ab und wird verfrachtet in ein sogenanntes Traumagedächtnis. Und das ist auch der Grund, warum man später diese Thematik kaum mehr richtig in Worte fassen kann. Denn dieses Erleben der traumatischen Situation ist von einem Teil, den wir als Sprachzentrum bezeichnen, buchstäblich wie abgeschnitten. Ja, das heißt also, derjenige, wenn er daran erinnert wird, kann kaum in Worte fassen, was ihm passiert ist, weil diese Belastung und Erregung dann plötzlich so hoch ist und es nimmt ihm buchstäblich die Worte. Und das nennt man dann einen sogenannten Speechless Terror, das heißt ein unaussprechlicher Schrecken, der sowohl in der Psyche als auch sich im Körper festsetzt.
Und das heißt, diese Abspaltung, diese Unfähigkeit zu formulieren, was einem da geschehen ist, das kann sich auch in Erinnerungslücken ausdrücken und zwar mit fatalen Folgen.
Es ist auch so, dass also ganz besonders belastende Teile der traumatischen Situation oft nicht mehr erinnerbar sind. Ja, das heißt also, derjenige sucht natürlich ständig danach, sich Fragen zu beantworten. Ihm fehlen aber dann teilweise Informationen, Detailinformationen, weil das Gehirn einen jetzt schützt, nicht nochmal in diese starke Belastung zu kommen. Und dementsprechend wird das leider sehr oft vor Gericht als False Memory bewertet. Aber es ist ganz normal, dass es zu Gedächtnisveränderungen kommt im Rahmen einer Traumatisierung. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass ein Trauma stattgefunden hat, als dagegen.
Ja, und das finde ich persönlich einen unglaublich wichtigen Punkt, dass so eine Unfähigkeit, sich zu erinnern, kein schlichtes Indiz auf eine falsche Aussage ausmacht.
Das würde ja auch dazu führen, dass man sich vielleicht nicht mehr davor schämt, Erinnerungslücken zuzugeben. Das wird ja doch sehr häufig als negativ betrachtet, besonders wenn man sich jetzt mal den aktuellsten Fall in Amerika mit Ford gegen Kavanaugh anschaut. Sind das denn die einzigen Folgen, die bei einem traumatisierten Menschen auftauchen?
Nein, also das war ja jetzt alles eher auf der psychischen Ebene. Psyche und Körper hängen aber nun mal ja sehr stark zusammen, weil alles, was wir fühlen, ja mit Botenstoffen zu tun hat. Daher wirkt sich ja zum Beispiel Adrenalin auch so anspannend aus. Eine traumatische Erfahrung kann sich also auch körperlich auswirken.
Meistens, wenn es zu einem Missbrauch kommt, also zu einer Vergewaltigung, dann werden auch die Bewegungen, die man in der traumatischen Situation gemacht hat, im Körper buchstäblich eingefroren. Dementsprechend spricht man von einem sogenannten Körpergedächtnis. Das heißt also, diese Bewegung damals, sich quasi wegzudrehen, sich zusammenzukauern und so weiter, die wird vom Körper immer wieder nachgespielt.
Und so kann es tatsächlich auch zu langfristigen Schäden kommen, weil es durch diese hohe Muskelanspannung zum Beispiel Gefäße abgeklemmt werden, Nerven eingeklemmt werden oder auch sich die gesamte Hüfte verschiebt. Auch kann es zu extremen Kieferanspannungen kommen. Das heißt, man beißt sich also buchstäblich an so einer Erfahrung die Zähne aus.
Ist auf jeden Fall unglaublich, was so ein Erlebnis für vielschichtige und langfristige Folgen haben kann. Danke an unsere Reporterin Julia Weiß-Marges. Gleich geht es bei uns weiter mit dem Thema, warum es keinen Zweck hat, Vergewaltigungsopfer zu fragen, warum sie sich nicht gewehrt haben. Wenn man eine traumatische Erfahrung wie eine Vergewaltigung als Unbeteiligter von außen betrachtet, dann kommt häufig die Frage auf, wieso hat er oder sie sich nicht gewehrt? Vor allem Männer müssen sich damit häufig auseinandersetzen, weil sie ja das starke Geschlecht seien. Warum diese Frage überhaupt keinen Sinn ergibt, erklärt uns jetzt unsere Reporterin Julia Weiß-Marges.
Wenn man selbst schon mal in einer Situation war, die ein extrem hohes Stresslevel aufweist, dann kennt man das. Es ist im menschlichen Grundverhalten verankert, entweder man kämpft oder man flieht. Wenn das allerdings nicht möglich ist, kommt es zu einem Phänomen, das sich Freeze-Effekt nennt. Diplompsychologe und Trauma- sowie Aggressionstherapeut Dr. Michael Kopper hat mir das genauer erläutert. Es gibt dann nämlich zwei sehr wichtige Punkte.
Das erste ist zunächst mal durch die Übermacht des Täters in der Regel, der meistens entweder bewaffnet ist, körperlich stärker oder psychologisch überlegen ist, kann man halt eben die tatsächliche Flucht und den Kampf nicht vollziehen. Das bedeutet, das ist der einzige Kompromiss, den ich habe, in eine Schutzhaltung zu gehen, in eine Schonhaltung zu gehen. Im Körper passiert das durch körperliche Anspannung der gesamten vorderen Muskelkette. In der Psyche passiert es durch diese Erstarrung.
Und daher ist die Frage, warum man sich nicht gewehrt hat, einfach viel zu logisch begründet, sage ich mal. Denn die Situation ist eben nicht logisch oder erklärbar für das Opfer, wie Dr. Kopper erklärt.
Zusätzlich kommt noch dazu, dass halt eben durch die Ausschüttung von dem vielen Adrenalin und dem Cortisol, also dem Stresshormon, das Denken blockiert wird. Das heißt, also rein auf der biochemischen Ebene ist derjenige in dem Moment aufgrund der hohen Erregung nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Ja, also er kann auf die Informationen, die er vielleicht vorher gelernt hat, in irgendeinem Kurs oder was auch immer, gar nicht mehr zugreifen, weil rein physiologisch das Denken blockiert wird. Denn der Körper signalisiert, du sollst jetzt weglaufen und flüchten, und dann blockiert er das Denken, damit das schneller geht. Aber da das in der Situation nicht klappt, erstarrt man.
Und das kann auch schlicht daraus entstehen, dass das Opfer einfach extremst überfordert ist. Denn man rechnet ja einfach nicht damit, und vorbereiten kann man sich in den meisten Fällen erst recht nicht.
Das ist auf jeden Fall wahr. Und trotzdem wird es häufig gefragt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Aber hat es denn jetzt irgendwas mit dem Geschlecht zu tun, ob man erstarrt?
Nein, also das hat es wirklich nicht. Dr. Kopper hat mir das ganz einfach erklärt.
Die Bewahrung von einer Schockstarre ist situationsabhängig. Geschlechtsabhängig kann man nicht sagen. Das hat immer mit dem Machtgefälle zu tun. Also nicht vom, es hängt nicht vom Geschlecht ab, sondern es ist immer das Machtgefälle, dass jemand ohnmächtig einer Situation ausgeliefert ist, aus der er nicht rauskommt. Und das ist immer vielschichtig, immer multikausal. Ja, wir hätten es gerne einfach. Wir würden gerne sagen, Männer sind schwerer zu traumatisieren als Frauen. Quatsch.
Also, sehr simpel, sehr einfach zu merken, es ist einfach Quatsch. Und dem Opfer hilft es sicher nicht, solche Fragen über sich ergehen lassen zu müssen und sich für etwas zu rechtfertigen, was man vielleicht selber gar nicht versteht.
Das mit dem Verständnis, was da im Körper für Prozesse während eines so traumatischen Erlebnisses ablaufen, ist ja, denke ich, auch mal wichtig für den Heilungsprozess.
Richtig, ja. Das ist eine sehr essentielle Phase in der Behandlung, dass man wirklich begreift, was da in einem vorgegangen ist, beziehungsweise auch immer noch vorgeht. Laut Dr. Kopper muss das Opfer für sich verstehen lernen.
Warum fühle ich überhaupt so, wie ich fühle? Was hat das mit meinem Gehirn zu tun? So, dass derjenige versteht, also nicht ich selbst bin verrückt, sondern das, was mir passiert ist, das ist verrückt und das ist eine normale Reaktion auf eine verrückte Situation. Das muss man erstmal auch verstehen, damit auch die Schuldgefühle sich beseitigen. Denn wenn ich nicht richtig aufgeklärt bin, dann meine ich immer noch, ich wäre in der Situation schuld gewesen. Ich muss ja verstehen, dass ich dann in diesem Augenblick rein neurologisch blockiert bin und ausgeschaltet bin. Ich muss auch verstehen, dass Erstarrung Teil dieser traumatischen Situation sein kann und dass ich ein verändertes Zeiterleben habe. Denn viele erleben Sekunden als Minuten und Minuten als Stunden. Das heißt, die Situation läuft in Wirklichkeit viel, viel schneller ab, als sie erlebt wird im Nachhinein. Und darauf bauen sich in der Regel Schuldgefühle auf. Man denkt, ja, ich hätte auch noch was tun können. Nee, man konnte nichts tun.
Und da merkt man auch wieder, in was für einer ganz anderen Realität sich das Opfer in einer solchen Situation befindet und dass das von außen gar nicht nachzuvollziehen ist.
Weshalb auch Außenstehende es gar nicht beurteilen können, wie schwierig es sein kann, sich in einer solchen Extremsituation zu wehren. Nachfragen dazu führen dann eher noch zu stärkeren Schuldgefühlen und Ängsten bei den Betroffenen. Und das hilft ja wirklich niemandem. Danke an unsere Reporterin Julia Weiß-Marges und natürlich an Dr. Michael Kopper. Wenn euch das Thema interessiert oder ihr euch beraten lassen möchtet, findet ihr die Links zu seiner Website unter dem Podcast. Wenn einem sexualisierte Gewalt angetan wurde, ist das erstmal schwierig zu verarbeiten. Wir haben uns mit Wilma Wirz-Weinrich unterhalten, was die ersten Schritte Richtung Therapie sind.
Also Sie können erstmal hier in die Beratungsstelle kommen, um zu gucken, was Sie überhaupt möchten, was Sie für eine Therapie möchten und so weiter. Wir würden Ihnen dann auch Adressen von Therapeutinnen und Therapeutinnen vermitteln. Und Sie können direkt sich an eine Therapeutin wenden. Und das ist ja eine Kassenleistung, Psychotherapie.
Und mit der Kassenleistung hat sie auch direkt schon angesprochen, dass es da oftmals zu sehr langen Wartezeiten kommen kann.
Und diese sind ja oft sehr hinderlich, was eine Therapie angeht. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie uns Frau Wirz-Weinrich erklärt hat.
Es gibt auch zum Beispiel das Traumazentrum hier in der Rheinischen Landesklinik. Es gibt hier die Köln-Bonner Akademie, wo man auch kurzfristig Termine kriegt. Das ist dann keine längerfristige Therapie, aber das ist ein Einstieg. Wichtig ist es nur bei jedem, der eine Therapie machen möchte, was ich eben schon gesagt habe, dass man gucken soll, ob das Bauchgefühl stimmt. Also nicht zu einer Therapeutin gehen oder zu einem Therapeut, weil es ein Therapeut ist, wenn ich das Gefühl habe, nee, da will ich nicht, sondern lieber 3, 4, 5 angucken und dann entscheiden.
Es sollte also auch immer die Sympathie mitentscheiden, weil man natürlich auch nicht jedem alles erzählen möchte. Warum das wichtig ist, hat sie uns auch verraten.
Also letztlich, da gibt es auch Untersuchungen, ist nicht das therapeutische Verfahren ausschlaggebend, sondern die Beziehungsebene der Therapie. Also der Erfolg von der Therapie hängt so 80% von der Beziehungsebene zwischen Klientin und Therapeut oder Therapeutin ab.
Frau Witz-Weinrich hat ja bereits gesagt, dass man sich verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen anschauen sollte. Das liegt aber vor allem auch daran, dass es verschiedene Therapieansätze gibt, die sie uns auch mal kurz erklärt hat.
Die von der Kasse zugelassenen Verfahren sind Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie und Analyse. Also ein Analyseverfahren hat den Vorteil, dass ich relativ viele Sitzungen bewilligt bekomme von der Krankenkasse. Wenn ich eine lange Therapie suche, ist das sinnvoll.
Sie sagt aber auch, dass jeder Therapeut und jede Therapeutin die Grundlagen der Traumatherapie, ressourcenorientierten Therapie und der systemischen Therapie kennen sollte.
Wichtig ist und bleibt aber, dass man sich, sobald man dafür bereit ist, Hilfe sucht, in welcher Form auch immer. Dafür gibt es verschiedene Anlauf- und Beratungsstellen in Bonn, die wir euch unter dem Podcast verlinken. Wer direkt zu einem Therapeuten, einer Therapeutin gehen möchte, kann so beispielsweise eine Liste der in Frage kommenden Praxen bei seiner Krankenkasse anfragen. Ocean Blue, what have I done to you? Meine Aufgabe war es, sich der Thematik sexueller Übergriffe aus der Sicht der Justiz zu nähern. Das ist ein Thema, dem ich mich natürlich nicht alleine annehmen konnte. Ich habe mir dazu Unterstützung geholt, und zwar Dr. Kai Schumann, der hier an der Uni Bonn seit 2015 Sexualstrafrecht lehrt. Ich wollte von ihm unter anderem wissen, wie man Opfer oder im Gerichtssprech Zeugen schützen kann. Und Dr. Schumann hat mir geschildert, dass es im Verfahren schwierig ist, besondere Rücksicht zu nehmen, weil es den Beschuldigten gegenüber nicht gerecht wäre. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten.
Was sicherlich verbessert werden kann, ist die psychologische Betreuung im Vorfeld und während der forensischen Befragung. Dass man vielleicht Wege findet für eine standardisierte Zeugenbegleitung zum Beispiel in diesem Fall.
Das offizielle Strafmaß und die Strafverfolgung ist sehr variabel. Das geht von 3 Monaten bis zu 10 Jahren. Also sehr, sehr weit auseinander. Natürlich kommt es da absolut auf die Auslegung an.
Das Strafmaß oder der Strafrahmen ist natürlich deshalb so weit, wie wir es bei kaum einer anderen Deliktsgruppe haben, weil die Fälle, die abzuurteilen sind, natürlich auch denkbar unterschiedlich sind.
Ein anderer Aspekt ist die Verjährung. Auch da dauert sie üblich zwischen 5 und 30 Jahren, also auch sehr unterschiedlich. Die Verjährung greift aber speziell in diesem Themenfeld nicht direkt anschließend.
Erst ab dem 30. Lebensjahr des Opfers. Erst ab dann beginnt sie zu laufen. Das sind natürlich gerade eben Fälle des Kindesmissbrauchs, aber auch Fälle zum Beispiel des Missbrauchs von Schutzbefohlenen, wo Schüler und so weiter mit drin sind, um hier eben gerade die Möglichkeit zu schaffen, dass man sich als erwachsener Mensch mit aller Reflexion erstmal mit der Tat auseinandersetzt und dann in die Strafverfolgung, sich an die Strafverfolgungsbehörden wenden kann.
Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, wie man schätzungsweise das Verhältnis der angezeigten Straftaten zu denen der begangenen Straftaten sehen kann. Bei Kindesmissbrauch gibt es Zahlen von 1 zu 20 bis zu 1 zu 50. Bei Vergewaltigung ist es noch deutlich mehr.
Bei der Vergewaltigung ist es noch extremer. Da sind die pessimistischsten Schätzungen, die ich kenne, 1 zu 100. Ja, also dass auf jede angezeigte Vergewaltigung oder verfolgte Vergewaltigung 100 Vergewaltigungen kommen, die nicht zur Anzeige kommen. Das sind natürlich schon heftige Zahlen.
Wenn man bei diesen eben heftigen Zahlen dazu kommt, eine Pflichtverteidigung zu übernehmen, habe ich ihn gefragt, wie es sein kann, dass man bei der Bearbeitung dessen so rational bleiben kann.
Ist eine Typfrage. Muss man ganz klar sagen. Also es gibt sicherlich Juristen, die gar nicht in der Lage sind, sowas zu bearbeiten. Weil sie entweder zu sehr Mitleid mit dem Opfer haben, weil sie die Sache selber zu sehr abstößt, weil sie Angst vom Beschuldigten haben, wenn sie zum Beispiel als Verteidiger tätig sind.
Wir sprechen gleich noch mit Dr. Schumann über die Wichtigkeit der MeToo-Bewegung. Jetzt erstmal etwas Musik. MeToo jährt sich, das Thema sexuelle Übergriffe ist überall in den Medien und ich habe mich auch deswegen mit Dr. Schumann getroffen, der ist Dozent für Sexualstrafrecht hier an der Uni Bonn. Gerade haben wir mit ihm über konkrete juristische Sachverhalte gesprochen, jetzt möchte ich aber etwas mehr seine Sicht auf die Dinge hören. Zum Beispiel, was hält er eigentlich von MeToo?
Das ist eine ganz wertvolle Bewegung, die wir da jetzt haben, weil das, was ich jetzt auch gleich in der Vorlesung, das Semester hat ja gerade angefangen, in meiner ersten Vorlesung Sexualstrafrecht gleich, versucht den Studierenden klar zu machen, das größte Problem, was wir eigentlich haben in der auch juristischen Aufarbeitung von Sexualität oder krimineller Sexualität, ist, dass einfach nicht genug drüber geredet wird.
Er hat gesagt, es muss mehr geredet werden. Er sieht es aber alles nicht ungeteilt positiv. Er findet auch, ich sag mal, mahnende Worte zu der Bewegung.
Wir dürfen nicht der Gefahr erliegen, genau das Umgekehrte zu machen, was zu Recht an den vergangenen Umständen bemängelt wird, nämlich dass sich das Gefühl breit gemacht hat, dass den Opfern von sexuellen Übergriffen nicht zugehört wird. Das ist sicherlich ein sehr ungerechter Zustand, aber man muss sich die Frage stellen, ob wir nicht nur einen negativen Zustand mit einem anderen austauschen, wenn wir plötzlich eine Dynamik haben, wo denen ein Vorwurf gemacht wird, nicht mehr gehört wird.
Manchmal hört man ja in der Straßenbahn oder sonst wo, dass man ja heutzutage gar nichts mehr darf. Da geht es, glaube ich, um Komplimente und sowas. Ich habe ihn gefragt, ob er mit so welchen Aussagen etwas anfangen kann.
Wer meint, dass er persönlich dadurch belastet ist, dass er nicht gegen den erkennbaren Willen eines anderen sich sexuell betätigen kann, ja, dann muss ich sagen, da muss man vielleicht auch seine Perspektive ändern. Also mir scheint das naheliegend, dass man vorher mal fragt.
Wir haben im Verlauf der Sendung ja schon von der Bewegung Nein heißt Nein gehört, die maßgeblich 2016 auch dazu geführt hat, dass sexuelle Belästigung vom Bundestag aufgenommen wurde. Nein heißt Nein ist ein Konzept. Es gibt aber auch das Konzept von No Consent, also umgedreht, Ja heißt Ja. Und dazu habe ich ihn auch mal gefragt.
Angemessener ist meines Erachtens die Zustimmungslösung. Und ich sehe auch bei der Zustimmungslösung nicht das Problem, dass irgendwie Sexualität in ihrer Natürlichkeit irgendwie groß belastet wird, weil es stellt sich schon die Frage, frage ich vorher, ob ich darf oder warte ich ab, ob ich nicht darf? Und es ist so einfach, um Erlaubnis zu fragen. Und es ist so viel einfacher für den geschlechtlichen Partner zuzustimmen, bevor etwas passiert, wo er widersprechen müsste.
So viel von Dr. Kai Schumann, Dozent für Sexualstrafrecht an der Uni Bonn. Das gesamte Interview findet ihr dann Anfang der nächsten Woche auf unserer Website www.bonn.fm.
Mit eigenen Erfahrungen von sexuellen Übergriffen an die Öffentlichkeit zu gehen oder bei der Polizei anzuzeigen, ist ein Schritt, der viel Mut erfordert. Negative Kommentare und Kritik am Verhalten, vor allem auch auf sozialen Plattformen, sind mögliche Folgen. BonnFM-Reporterin Luisa Hohenbrink hat sich damit beschäftigt, was das sogenannte Victim Blaming ist und wie man sich dagegen wehren kann.
Marie hat gerade mit ihrem Studium angefangen. Die O-Woche hat Spaß gemacht. Heute ist die große Ersti-Party ihres Studiengangs. Marie zieht einen schwarzen Rock mit Strumpfhose an, darüber ein eng anliegendes Oberteil mit Ausschnitt. Die Lippen malt sie sich rot an. Sie fühlt sich wohl in ihrem Outfit, möchte einen schönen Abend mit ihren Freundinnen haben. Auf der Party trifft sie auf Tim. Tim hatte schon in der O-Woche ein Auge auf Marie geworfen. Marie hat alle seine Flirtversuche abgeblockt, hatte kein wirkliches Interesse an ihm gezeigt. Später am Abend, Marie kommt gerade allein von der Damentoilette, kommt Tom auf sie zu. Er möchte nochmal sein Glück bei ihr versuchen. Doch Marie lehnt wieder ab. Tom versteht ihr Verhalten nicht. Er fängt an, sie anzufassen. Er versucht sie zu küssen, fasst sie zwischen die Beine und an die Brüste. Marie möchte das nicht. Sie wehrt sich, bis sie sich schließlich losreißen kann. Am nächsten Tag spricht sie mit ihren Freundinnen über das, was gestern geschehen ist. Sie beschließt, Tom bei der Polizei anzuzeigen. Im Studiengang macht das Geschehen seine Runde. Vor einer Vorlesung kommen Kumpels von Tom auf Marie zu.
Wer sich so anzieht, will es doch auch, oder? Selbst schuld. Bei so einem kurzen Rock muss man sich echt nicht wundern, wenn man mal begrapscht wird.
Auch unter ihrem Facebook-Foto häufen sich die Kommentare.
Also erst sich so rote Lippen malen und dann jetzt irgendwie das Opfer spielen.
Was Marie hier passiert, nennt sich Victim Blaming, im Deutschen auch Täter-Opfer-Umkehr genannt. Davon spricht man, wenn Opfern eine Mitschuld an der Tat gegeben wird und die Verantwortung bei ihnen gesucht wird, anstatt beim Täter. Laut einer Studie von Fawcett Society glauben 38% der befragten Männer, dass Frauen selbst auch Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie beim Ausgehen nachts belästigt werden. Der Begriff Victim Blaming kam in den 70er Jahren in den USA auf, als die Verteidigung in einem Vergewaltigungsprozess versuchte, das Opfer mitschuldig zu machen, um die Strafe des Angeklagten zu mildern. Für Menschen, die den Schritt gewagt haben, über eine sexuelle Belästigung oder eine Vergewaltigung zu sprechen, sind die Anfeindungen durch das Victim Blaming zusätzlich traumatisierend, wie Wilma Witz-Weinrich von der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Bonn weiß.
Man hatte den Mut, das öffentlich zu machen. Was zurückkommt, das ist quasi wie so eine Sekundärtraumatisierung. Es ist noch schlimmer als alles andere.
Mit dem Hashtag MeToo und dem Hashtag Aufschrei haben immer mehr Betroffene es gewagt, mit ihren Erfahrungen über das Internet an die Öffentlichkeit zu gehen. Vorwürfe, in denen es hieß, die Frauen würden Falschentschuldigungen verbreiten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, waren keine Seltenheit. Gerade auf öffentlichen Plattformen gibt es immer wieder Kommentare, in denen versucht wird, den Betroffenen eine Mitschuld zu geben oder ihre Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Gegen diese Form psychischer Gewalt kann man sich wehren.
Also wenn ich mit einer sexuellen Belästigung an die Öffentlichkeit gehe und kriege entsprechende Kommentare, die verletzend sind, ne, damit muss ich rechnen. Und dann gibt es natürlich einen Grad der Verletzung, der würde unter dem Begriff Beleidigung fallen. Das kann man natürlich anzeigen, aber das ist ein Antragsdelikt und da muss man eben gucken, was dann passiert.
Egal ob online oder offline, wer Opfer von Victim Blaming wird, kann sich hilfesuchend an die Polizei wenden und sich juristische Unterstützung suchen. Stellen wie die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bieten Hilfe an, um Betroffene zu unterstützen. Online bieten Seiten wie everydayvictimblaming.com eine Plattform für Opfer von Gewalt und Victim Blaming, in denen sie ihre Erfahrung anonym mit anderen austauschen können. Wichtig ist, sich vor Augen zu halten, egal was andere sagen, Betroffene von sexuellen Übergriffen trifft nie eine Schuld.
Die MeToo-Debatte hat gezeigt, dass Victim-Blaming keine Seltenheit ist und versucht wird, den Opfern eine Schuld an der Tat zu geben. Wer von Victim-Blaming betroffen wird, kann sich an die Polizei wenden und Unterstützung bei der Beratungsstelle suchen. Vielen Dank an Luisa Hohenbrink für den Beitrag. Natürlich möchten wir gegen Ende der Sendung jetzt auch nochmal ganz konkret auf Anlauf- und Beratungsstellen hier vor Ort in Bonn hinweisen. Unsere Bonn-FM-Reporterin Eileen Surburg hat dazu Kriminalhauptkommissarin Irmgard Küsters vom Opferschutz der Polizei Bonn befragt. Eileen, wofür ist der Opferschutz genau verantwortlich?
Der Opferschutz der Polizei hat im Gegensatz zu anderen Anlauf- und Beratungsstellen keine begleitende, sondern vielmehr eine beratende Funktion.
Opferschutz bedeutet, dass wir uns um Opfer von Straftaten kümmern, bei denen eine weitergehende Vermittlung an Hilfsorganisationen notwendig ist.
Das heißt, die Polizei kann keine seelsorgerische Funktion übernehmen, weil die Beamten eben nicht geschult sind in Krisenintervention. Es geht vielmehr um strafrechtliche Beratung im Falle einer Anzeige. Und da gibt es eben Straftaten, bei denen die Polizei einen sogenannten Strafverfolgungszwang hat, also dazu verpflichtet ist, Verfahren einzuleiten. Für sexuelle Belästigung zum Beispiel gilt das nicht. Dafür muss konkret ein Antrag gestellt werden.
Es gibt Sexualstraftaten, die werden von Amts wegen verfolgt. Das heißt, da kann man nicht zu mir kommen, sich beraten lassen und wieder nach Hause gehen und überlegen, möchte ich Anzeige erstatten oder möchte ich das nicht. Da muss ich von Amts wegen tätig werden.
Wenn man jetzt noch gar nicht weiß, welchen Weg man nach einer Sexualstraftat gehen möchte, einschlagen möchte, gibt es Beratungsstellen, die auch vermittelt werden vom Opferschutz der Polizei. Frau Küsters hat da als erste Anlaufstellen vor allem den Weißen Ring Bonn genannt und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in der Wilhelmstraße, von der ja auch schon die Rede war. Das sind beides Organisationen, die vor allem auch emotionalen Beistand und persönliche Betreuung gewährleisten. Weitere Anlaufstellen wären unter anderem auch die Traumaambulanz der LVR-Klinik Bonn oder auch das Hilfetelefon gegen Gewalt unter der Rufnummer 08000 116 016, wenn man erstmal niemanden persönlich aufsuchen möchte.
Was für Möglichkeiten haben Opfer sexueller Gewalt, die erstmal anonym bleiben möchten, also beispielsweise nicht sofort Anzeige erstatten wollen oder können?
Natürlich können telefonische Beratungen anonym erfolgen, sowohl beim Opferschutz der Polizei unter der Rufnummer 15 20 20 als auch bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Es gibt aber auch andere Maßnahmen, die getroffen werden können, wie zum Beispiel die anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftat, kurz ASS. Das gilt für Opfer, die nicht sofort Anzeige erstatten wollen oder können, aber die Spuren erhalten möchten.
Zwar gibt es Krankenhäuser bei uns und auch im Rhein-Sieg-Kreis, die eine Untersuchung des Opfers durchführen, wie als wenn man eine Anzeige erstattet hätte. Die Spuren werden gesichert und werden mit einer Chiffrennummer bei der Rechtsmedizin gelagert.
Bei diesem Verfahren können Spuren bis zu 10 Jahre nach der Tat noch ausgewertet werden und Fälle können auch nach langer Zeit noch zur Anzeige gebracht werden. Die Krankenhäuser, die an dieser anonymen Spurensicherung teilnehmen, werden auch regelmäßig geschult. Hier direkt in Bonn sind das zum Beispiel das Gemeinschaftskrankenhaus St. Elisabeth, das Johanniterkrankenhaus, das St. Marienhospital und noch einige andere mehr. Dazu und auch zu allen anderen Betreuungsmöglichkeiten kann immer auch Infomaterial bei genannten Anlaufstellen und auch dem Opferschutz der Polizei angefordert werden.
Der Weiße Ring und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt gelten als erste wichtige Anlaufstellen hier in Bonn für Opfer sexueller Gewalt. Wer anonym bleiben möchte, kann sich telefonisch beraten lassen oder Spuren auch anonym in ausgewählten Krankenhäusern sichern lassen. Soll Anzeige erstattet werden, berät der Opferschutz der Polizei in allen strafrechtlichen Fragen. Das alles gilt natürlich auch für die Angehörigen der Opfer. Vielen Dank für die Infos an Bonn FM Reporterin Eileen Surburg und vor allem vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Wir beenden jetzt diese Sendung. An den Mikros für euch heute waren
Patrick Wierer
und Jennifer Metaschk.
Machtgeschlechtdiskriminierung. Bonn FM Spezial. Sexismus.